Man versetze sich in die Lage der russischen Patrioten. Die NATO dehnt ihren militärischen Einfluss über die willfährige Ukraine bis zum Don aus.
Die läuft jetzt schon?
Gut. Ich werde wahrscheinlich ab und zu etwas niesen. Ich hoffe, ich bin nicht allergisch dieses Jahr.
Okay, das ist egal. Das können wir gleich auch noch thematisieren, dass du sowieso als Aussätziger im Prinzip behandelt werden musst. Ja, es ist ja keine Erkältung. Gibt es ja nicht mehr heute.
Ja, nee.
So, also kurze Pause. Ich mache da eine Begrüßung. Ich habe jetzt eine Begrüßung, die will ich jetzt für immer machen. Mhm. Ja. So, es geht los. Sehr verehrtes Publikum, herzlich willkommen beim Wohlstandsneurotiker, dem Podcast der Neulandrebellen. Und ich begrüße meinen kongenialen Putin-Versteher und Vollbartträger Gerd Even Unger. Hallo Gerd.
Ich grüße dich, Tom. Ja, Vollbart, Putin-Versteher, alles richtig.
Ja, genau. Ja, meiner ist wieder ganz, ganz erheblich gestutzt worden übrigens. Hast du ja gesehen, ne?
Also, hab ich gesehen, ja.
Genau,
ich
hast mich ja aus Berlin abgeholt. Ich war ja in Russland. Aus Moskau
hab ich abgeholt, in Berlin.
Was habe ich gesagt?
Aus Berlin abgeholt.
Du hast mich in Berlin abgeholt, also aus Moskau und genau. Nee, ich kam ja aus Istanbul. Man kann ja gar nicht direkt nach Moskau fliegen. Stimmt. Aus 2,5 Stunden sind ja locker mal 6, 8, 10 Stunden, je nachdem, mit Aufenthalt geworden und so. Ja, ich bin also in Russland gewesen. Ich bin jetzt auch befangen. Du warst ja vorher schon häufiger in Russland. Wir sind jetzt beide befangen. Von daher ist es eigentlich ganz angenehm. Weil wir ja gar nicht mehr, wir müssen ja jetzt gar nicht mehr verstecken, dass wir befangen sind, sondern können jetzt einfach sagen, ja, okay, sind wir.
Ja, wir können einfach sagen, Russland ist dufte.
Ja, genau. Ja. Nächste Woche mache ich auch noch einen kleinen Videoreisebericht mit Matthias Bröckers und Thomas Stimmel. Mit den beiden war ich da. Falls die zuhören, herzliche Grüße an Thomas und Matthias. War eine großartige Reise, hat viel Spaß gemacht und wir hatten enorm viel Eindrücke zu verarbeiten. Wir hatten ein proppevolles Programm von morgens bis abends. Wir waren in Universitäten oder in einer Universität. Ich habe da eine Rede gehalten und Matthias dann auch noch. Und dann waren wir auch noch in einem Fernsehstudio und wurden interviewt irgendwo in Voronezh. Und wir haben mit ukrainischen Flüchtlingen gesprochen. Davon gibt's auch eine Audioaufnahme. Fotos und Videos waren nicht zugelassen, beziehungsweise wollten die Flüchtlinge aus nachvollziehbaren Gründen nicht. Aber wir haben eine Audioaufnahme und die werden wir demnächst auch noch verarbeiten. Die dauert insgesamt über 1,5 Stunden. Das werden wir ein bisschen kürzen. Aber ja, und dann waren wir natürlich auch beim Marsch des Unsterblichen Regiments dabei.
Es war 9. Mai.
Genau. Tag des Sieges. Ich hatte sogar das Privileg, zur Putin-Rede fahren zu dürfen und saß dort gar nicht so weit entfernt von ihm, wenn ich ihn auch nur auf der Leinwand gesehen habe, weil wir auf der gleichen Seite des Roten Platzes waren. Aber als er dann fertig war, kam er doch tatsächlich 20 Meter entfernt von mir vorbei und winkte vielleicht der Menge zu, vielleicht auch mir persönlich, ich weiß es nicht. Aber er winkte und ich sah ihn kurz und es war ein bewegender Moment. Ja, dementsprechend liebe ich Russland, insbesondere die russischen Menschen, die russische Seele. Ich habe sie kennengelernt, beziehungsweise ich habe eine Woche Zeit gehabt, ein kleines bisschen an ihr schnuppern zu dürfen, sozusagen. Und das hat mich schwer beeindruckt. Du bist da ja mit der russischen Seele schon deutlich weiter als ich, ne?
Ja, aber ich meine, man wird dir jetzt irgendwie ständig sagen, dass, okay, du warst in Moskau, das zählt alles nicht. Moskau ist nicht Russland und
ja, das sagen die Russen selbst ja auch, ja.
Ja, aber also Deutsche werden die das die ganze Zeit sagen, also Deutsche, die noch nie in Russland waren, werden die ganze Zeit sagen, das zählt alles nicht. Deutsche, die Sprache nicht sprechen, werden die auch sagen, das ist alles völliger Quatsch, was du da erzählst, weil in der Tagesschau, in der Süddeutschen, da steht das alles ganz anders und so ist es wirklich.
Ja, dann war das wahrscheinlich ein sehr surreales Ereignis für mich. Ja.
Und ich war inzwischen wirklich ich war im Kaukasus ganz, ganz oft, ich war in Sibirien, ich war in allen möglichen Städten, ich war in Samara, in Grozny, in Mahatschkala, in Derbent, in was weiß ich. Aber sie werden dir immer sagen, in Deutschland wird dir immer gesagt werden, du hast das wahre Russland hast du noch nie gesehen. Wenn du irgendwo auf irgendeinem Berg nur irgendein Mütterchen triffst, das irgendwie ganz, ganz arm ist und auf Putin schimpft, dann werden sie sagen, siehst du, so ist Russland wirklich.
Ja, ja, das stimmt. Ich war ja übrigens auch nicht nur in Moskau. Und wie gesagt, viele Russen selbst sagen ja auch, okay, Moskau ist jetzt nicht Russland stellvertretend. Und ich war auch in Woronesch und ich kann schon bestätigen, also Woronesch ist dann schon auch für die Russen Russland. Ja. Wir waren, glaube ich, 200 Kilometer, 100, 200 irgendwie, also relativ dicht dran an der ukrainischen Grenze. Und ja, haben da auch tatsächlich ja, Bomben gehört, Flugzeuge gehört und also speziell den einen Abend, als ich dann irgendwie relativ spät abends noch vorm Hotel stand, eine geraucht habe, da flogen halt, man konnte sie nicht sehen, es war auch bewölkt, aber man konnte sie schon sehr nah hören, irgendwie so eine ganze, so einen ganzen Haufen Flugzeuge dann irgendwie vorbei. Und das ist schon beklemmend. Und wenn man sich dann vorstellt, dann eben noch mal 100, 200 Kilometer weiter zu sein, also direkt im Kriegsgebiet, das kann man sich, glaube ich, wirklich nur vorstellen, wenn man es erlebt hat. Und gleichzeitig wünscht man das natürlich keinem.
Ja, das ist richtig. Ja, ja. Ich meine, es ist einfach Krieg. Ne? Krieg ist scheiße, das bin kein Freund vom Krieg, ne? Man hätte diesen Krieg verhindern können. Wir haben es halt nicht verhindert, ne? Irgendwie war es wichtig, dass wir diesen Krieg haben.
Ja, das ist genau. Und über den sprechen wir jetzt auch nochmal. Ich kann in dem Zusammenhang übrigens ein Interview empfehlen, weniger wegen der Interviewführerin. Das war nämlich die Maischberger, Illner. Nee, ich glaube, weiß ich nicht, eine von beiden. Maischberger war es, glaube ich. Ein Interview mit von Donani. Das wirklich, wirklich beeindruckend war, also aus Sicht dessen, was er so gesagt hat. Er sagt im Prinzip mehr oder weniger das, was wir auch sagen. Und er ist so ein alter Hase und ist letztlich auch nicht mehr klein zu kriegen. Und an den traut sich, glaube ich, auch keiner mehr so richtig ran. Was mich sehr freut für ihn, dass er sich da also wirklich hinstellen konnte und die Dinge sagen konnte, die wir im Prinzip schon seit Monaten und Jahren auch sagen. Das stieß natürlich alles andere auf als auf Gegenliebe bei Maischberger. Nennen wir sie ja zwar Maischberger, ich glaube, die war's. Aber ich kann das Interview wirklich nur empfehlen und ich kann in dem Zusammenhang auch durchaus empfehlen, sich mal unsere synchronisierte Fassung der Rede von Putin vom 9. Mai anzuhören. Die gibt es in der verschriftlichen Form, glaube ich, auf Heise, aber ich habe das auch verlinkt. Ich verlinke das dann hier auch nochmal. Interessant fand ich in dem Zusammenhang, ich wollte, um die zu synchronisieren, habe ich, also ich bin da zufällig drüber gestolpert, über die Tatsache, dass es die komplette Rede auf Deutsch faktisch nicht gibt. Also ich konnte sie auf YouTube, Google und wo man so überall suchen kann, konnte ich sie nicht finden, sondern es gab immer nur Ausschnitte von so 2, 3, maximal 4 Minuten, die dann aber auch, weil wir Mediennutzer ja nicht mit der entsprechenden Kompetenz ausgestattet sind, auch zu verstehen, was jemand sagt, die wurden dann also gleich journalistisch eingeordnet.
Ja, das passiert immer. Also insbesondere was Russland angeht, das wird immer eingeordnet. Du darfst dir als Zuschauer oder als Mediennutzer auf gar keinen Fall eine eigene Meinung bilden. Du kriegst sie immer vorgesetzt. Das ist ganz furchtbar.
Genau.
Ja, aber was die Rede angeht, weiß nicht, ob ich da jetzt vorgreife, aber man hat ja im Vorfeld irgendwie gesagt, ja, Putin wird irgendwie der Ukraine den Krieg erklären und Putin wird irgendwie das machen. Hat nichts von dem gemacht, ne? Gar nichts. Ne? Es war einfach nur eine Rede, die auf die aktuelle Situation eingehen. Ich glaube, das Wort Ukraine kam nicht ein einziges Mal vor, oder?
Ja, doch, schon. Ja, beziehungsweise, ich weiß gar nicht, vielleicht auch nur Donbass, ich weiß es nicht. Ja, also die Rede war eigentlich weniger offensiv oder aggressiv, als es sich die westlichen Journalisten so vorgestellt haben. Aber das ist natürlich keine gute Nachricht, denn das bedeutet ja nur, dass er irgendwelche Sachen plant, die in der Rede nicht drin waren. Also es ist ja nicht möglich, was auch immer Putin sagt, in irgendeiner Form positiv zu bewerten. Das geht ja gar nicht. Also
ja, das ist
oder auch nur neutral.
Ich persönlich finde das super bedauerlich, dass wir so einen miesen Journalismus haben. Ne? Also dass man das nicht einfach abbilden darf, offensichtlich. Es geht offensichtlich nicht, dass man einfach sowas abbildet und sagt, das waren die Inhalte, das und das hat er gesagt, ohne nicht irgendwie dem in Spin zu geben, ohne irgendwie nochmal kräftig nachgetreten zu haben, ohne das geht in Deutschland offensichtlich nicht. Der deutsche Journalismus ist gerade, was gerade wenn es um Russland geht und gerade an Russland kann man das ganz deutlich festmachen, der deutsche Journalismus ist extrem mies, ganz schlechter Journalismus.
Ja, ich würde ihn als tot bezeichnen. Also es ist für mich schon kein Journalismus mehr. Also Journalismus muss eine gewisse Professionalität, eine gewisse Distanz mitbringen, muss die Fähigkeit mitbringen, unterschiedliche Perspektiven zu beleuchten, auch unterschiedliche Sichtweisen überhaupt zuzulassen, zu kommunizieren, auch mal etwas im Raum stehen zu lassen und den Medien Konsumenten selbst überlassen, was sie damit jetzt anfallen wollen. Und also Journalismus macht noch eine ganze Menge mehr Aspekte aus, aber allein die jetzt hier kurz mal zusammengewürfelten, erfüllt der deutsche Journalismus durch die Bank nicht. Nee. Also, ne, immer mit dem Hinweis Mainstream und auch mit dem Hinweis, dass es durchaus Ausnahmen gibt, aber man kann sie an einer Hand abzählen, machen wir uns nichts vor. Also, das sind Feigenblätter.
Ja, also man kann es ja, genau, es gibt Ausnahmen, irgendwie ganz kleine, manchmal rutscht was durch, hat man dann immer so das Gefühl, oh, das ist jetzt durchgerutscht, da hat irgendein Redakteur nicht aufgepasst.
Ja.
Ja, und dann, natürlich gibt es irgendwie alternative Medien, es gibt irgendwie, gab mal eine Weile RT, RT gibt es immer noch, ne, aber da gab es halt irgendwie andere Meinungen, deswegen wird es auch dicht gemacht. Das sind natürlich irgendwie, die haben einfach nicht die Reichweite, ne, und es gibt bestimmte Mechanismen im deutschen Journalismus, die kann man eigentlich nur damit erklären, dass es Kampagnen gibt, echte Kampagnen. Also, dass der Krim eigentlich fast zwangsläufig immer das Attribut von Russland Annektierte vorangestellt wird. Durch die Bank, ne? Ja. Also, von der Bild bis hin zur Taz machen das alle.
Ja.
Ne? Das kann man nicht anders erklären, als dass dieser Journalismus eben einfach nicht frei ist, ne? Es ist eben nicht frei, unterschiedliche Perspektiven einzunehmen, unterschiedliche Standpunkte einzunehmen. Denn natürlich kann man das, was da auf der Krim passiert ist, irgendwie als unschön empfinden oder man kann sagen, irgendwie okay, da wurde irgendwie rumgemauschelt, aber es gab eben auch das Referendum und so wahnsinnig eindeutig ist es halt nicht, ne, dass man sagen kann, Russland annektiert die Krim. Ne.
Ja, das Referendum dagegen, das war ja sehr eindeutig, ne? Ich glaube. Ja,
das Referendum. Genau. Und auch wenn man da hingeht, wenn man auf der Krim ist, da denkt man eben auch immer, ich meine, du hast jetzt wahrscheinlich auch diesen Eindruck gehabt, von was erzählen die hier die ganze Zeit eigentlich, nachdem du in Russland gewesen bist. Auf der Krim ist das natürlich nochmal deutlicher, weil wenn man hier Berichte über die Krim hört oder liest, ne, dann denkt man immer, okay, da ist irgendwie Militär, ist annektiert, da steht an jeder Ecke, steht ein Panzer und guckt, dass die Leute irgendwie nicht aufmüpfig werden oder so und so. Genauso ist es natürlich nicht. Ne? Ja. Also man könnte dieses Referendum im Wochenrhythmus wiederholen, da würde kein anderes Ergebnis rauskommen.
Ja. Ja.
Aber genau diese Information, die wird in Deutschland massiv unterdrückt.
Ja. Ja, in der Tat. Diese Geschichte irgendwie, also Krim wird immer mit Annexion assoziiert. Und Syrien zum Beispiel, das finde ich auch ganz interessant. Also in Syrien war ja nun Russland eigentlich die einzige Partei, die nicht völkerrechtswidrig gehandelt hat. Sie war halt offiziell, oder ist es ja noch, offiziell Verbündeter von Syrien. Und als dann NATO, USA und die ganze restliche Europabande dann irgendwie sich über das Land hergemacht haben in allen möglichen Arten und Weisen, was komplett völkerrechtswidrig war. Und Assad dann eben um militärische Hilfe bei Russland gebeten hat, war das komplett völkerrechtskonform. Ich finde dann immer ganz interessant, wenn dann besonders Lanz ist für mich, das ist für mich so ein Pavlovscher Hund im Prinzip. Wenn das Thema auf Syrien kommt, dann sagt er irgendwann, also sobald irgendjemand Syrien ausspricht, sagt er immer Aleppo. Und ich frage mich dann immer, ja, aber Markus, was ist denn jetzt mit Aleppo? Und dann wird weitergeredet und dann geht's wieder woanders hin und dann vielleicht wieder zurück und dann kommt wieder Aleppo. Und ich denke so, ja Markus, jetzt sag doch mal, was ist denn mit Aleppo? Was willst du denn zum Ausdruck bringen? Ich glaube, das weißt ja nicht. Das weißt ja wirklich nicht. Also das ist wie so ein Pavlovscher Hund oder so eine Figur, wo du hinten drauf drückst und dann klatscht sie in die Hände oder so. Das sind halt auch diese Geschichten, die halt klar, die werden natürlich durch die Wiederholung werden sie dann irgendwann sozusagen historisch als Tatsache betrachtet. Ich weiß nicht, wahrscheinlich meinte er mit Aleppo, dass da von Assad oder den Russen dann wahrscheinlich irgendwie irgendwelche Giftgasangriffe aus irgendwelchen Hubschraubern gestartet werden sollten oder so.
Ja,
also gut, aber das wird er wohl meinen und das glaubt er wohl auch. Also das glaube ich schon, dass er das auch glaubt, wenn er dann Aleppo sagt, dann schießt ihm irgendwas durch den Kopf. Er weiß nicht so genau was, aber das ist irgendwie, hat das was mit den Russen zu tun und mit Assad und Aleppo ist eine ganz, ganz schlimme Angelegenheit. Ich wirklich, wenn man ihn mal fragen würde, Mensch Lanz, was meinst du denn genau mit Aleppo? Ich glaube, der käme total ins Stottern und wirst du gar nicht, was er sagen soll irgendwie. Ja, das war doch, da war doch, da haben doch, war das nicht damals? Und überhaupt, ne? Also
ja, das funktioniert aber in ganz vielen Bereichen ja so, ne? Also das auch wenn man jetzt Butcher wird sowas werden, ne? Butcher, also es wird jetzt nicht irgendwie, gab ja diese sehr eindrucksvollen Bilder von irgendwie Toten, die da auf der Straße rumlagen und die Russen waren es, die haben irgendwie die Leute da massakriert und so weiter. Das wird ich würde vermuten, das verläuft im Sande. Es wird jetzt keine richtige Ermittlung geben. Irgendwie jetzt,
das ist auch viel soll zu spät.
Irgendwas soll jetzt starten. Ich meine, wann war das genau? Irgendwie im März?
Ja, Ende März, ne? Die Russen waren gerade weg.
Ja, und dann, ich meine, was hat man jetzt mit diesen Leichen da irgendwie Wochen, Monate lang gemacht? Ich meine, keine Ahnung, ne? Also auf jeden Fall, jetzt soll irgendwie was passieren, so halbherzig. Das verläuft genauso im Sande wie damals die Untersuchung in Duma. Da mit dem gab es auch die Vorwürfe, nur Assad vergiftet sein eigenes Volk, ne? Duma ist, und dann stellte irgendwie die OPCW irgendwie stellte fest, da die Gegenstände wurde bewegt und so weiter und so fort. Das verlief auch alles im Sand, ne? Also es gibt da keine, und ich nehme mal an, in Butscha wird das genauso werden.
Aber
als Symbol, sozusagen als Name, ne? Die Russen, Butscha, kannst du dich erinnern, Butscha, da, die Russen, oh Gott.
Ja, das ist ja längst passiert.
Landsphänomen
gewesen. Ja, das ist ja längst passiert. Also, MH17 war ja auch so eine Geschichte. Also die MH17, die ja damals irgendwie auch ein Riesendrama verursacht hat. Ich glaube, die Trümmerteile lagen mehr oder weniger so ziemlich offen. Da monatelang rum. Und es ist keine Sau gekommen und hat irgendwas untersucht oder so. Und in Butscha hat es letztlich so eine Art Handytourismus gegeben. Also da sind die Leute irgendwie über alles Mögliche hinweggetrampelt. Gut, da waren, weiß ich gar nicht, ob da sogar noch Leichen waren, wahrscheinlich dann schon nicht mehr, aber haben letztlich auch die Tatorte zertrampelt und natürlich Beweise weggewischt irgendwie. Also es hat keine Untersuchung gegeben, faktisch auch keine forensische Untersuchung. Und das ist tatsächlich auch nicht nötig, weil, wie du schon sagst, Butscha ist jetzt, wird jetzt schon assoziiert mit einem Kriegsverbrechen der Russen. Und ob es da jetzt wirklich eine Untersuchung gegeben hat oder tatsächlich Beweise geliefert werden, das ist ja alles, das hat ja alles nicht stattgefunden. Und jetzt werden wahrscheinlich draußen wieder irgendwelche Typen irgendwie rummeckern. Natürlich hat es Beweise gegeben und Satellitenaufnahmen und so weiter und so fort. Also das sind nicht mal Indizien. Also ja,
das erschüttert mich dann immer im wenn ich das dann höre, wenn dann irgendwelche Hobbyforensiker dann irgendwie angeführt werden, ja, die haben es bewiesen und so weiter. Es gibt internationale Organisationen, die für sowas zuständig sind eigentlich, ne?
Ja.
OSZE und die UNO und so weiter und so fort. Und dass man dann sagt, wir verlassen uns auf von Großbritannien finanzierte und aus irgendwelchen NGOs finanzierte Hobby-Leute, die sich die Kompetenz anmaßen, das rausfinden zu können. Und die Leute plappern das danach als wäre das tatsächlich eine unabhängige Untersuchung. Ne?
Ja.
Das schockiert mich. Also dermaßen mangelnde Medienkompetenz. Das da bin ich dann immer erschüttert. Ich könnte doch jetzt nicht ernsthaft irgendwie Elliot Higgins als Autorität anführen. Ich meine, der ist befangen, ne? Der wird finanziert von der britischen Regierung. Das ist nicht unabhängig. Das ist einfach nicht unabhängig. Und jeder, der behauptet, das wäre unabhängig, der, tut mir leid, den kann ich echt nicht ernst nehmen.
Ja.
Absolut null.
Ja, das fällt mir tatsächlich auch immer schwerer. Ich habe in dem Zusammenhang übrigens, weil du Bellingcat gerade gesagt hast, ich habe in Voronezh auch mit ein paar Studenten gesprochen und also speziell die jüngere Generation, die ist in Russland, zumindest jetzt in Voronezh, wo ich war, schon sehr westlich orientiert. Hm. Und schätzen natürlich auch ihre Handys und Starbucks und so weiter. Und wenn da und was weiß ich nicht, wenn da jetzt dann plötzlich Unternehmen abwandern oder Facebook verboten wird, weil also Hass gegen Russen dann mal ausnahmsweise erlaubt wird, dann finden die das gar nicht cool. Mhm. Und der eine von denen hat mir auch erzählt, er liest auch ganz gerne mal Bellingcat so. Mhm. Und ich habe mich dann dazu nicht weiter geäußert. Ich habe dann nur gesagt, man sollte letztlich immer, wenn man Medien konsumiert, vorsichtig sein. Und bei Bellingcat würde ich es dir besonders empfehlen. Mhm. Der war jetzt aber auch nicht dumm oder so. Aber von wegen auch Zensur und so. Die Jungs und Mädels, die lesen und konsumieren da schon, was sie wollen, auch an westlichen Medienprodukten.
Ja, klar.
Aber darauf wollte ich gar nicht hinaus, sondern ich habe jetzt gerade gestern, wir zeichnen auf übrigens heute am 19.05. und gerade gestern dann habe ich ein Projekt angefangen mit der Universität in Voronezh. Mhm. Und da wird es dann darum gehen, dass ich Medienprodukte, in dem Fall jetzt tatsächlich zum Thema Butscha und völkerrechtswidriger Angriffskrieg, dorthin schicke mit ein paar Fragestellungen und die Studenten das dann für sich auswerten und dann für sich eine Interpretation beziehungsweise ein Ergebnis präsentieren, das dann cool. hier auch publiziert wird. Das ist für mich auch wieder so ein Versuch, einfach mal zu gucken, Mensch, lasst doch mal zu, dass ihr jetzt euch mal mit der russischen Perspektive auseinandersetzt. Das sind junge Leute, die sind neugierig, die studieren, das sind auch wirklich kluge Köpfe. Und die, wie gesagt, die konsumieren auch Bellingcat und sind durchaus auch kritisch innerhalb ihres eigenen Landes. Ja, klar. Auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite sind sie durchaus eben auch überzeugt von den Dingen, die sie denken und glauben und sehen und hinterfragen eben auch ganz viel. Und ich bin mal sehr gespannt, wann ich das Ergebnis bekomme und wie das dann aussehen wird. Ich habe natürlich überhaupt keine Ahnung, was die mir dann schicken werden oder die Dozentin dann eben.
Jeden Fall ein interessantes Projekt. Ich meine, nachdem auf der zwischenstaatlichen Ebene, ne, so was weiß ich, irgendwie auf der Ebene von wissenschaftlicher Zusammenarbeit, da ist ja alles weggebrochen. Ne? Wir machen es ja mit den Russen, Gottes Willen, bloß nichts mehr.
Ja.
Deswegen ist es umso wichtig, meines Erachtens umso wichtiger, wenn es solche Projekte gibt wie das, was du jetzt irgendwie machst, das ist ja praktisch aus privat, ne?
Ja.
Das ist umso wichtiger, dass diese Kontakte irgendwie erhalten bleibt. Also weil so zwischenstaatlich durch diese ganzen, was weiß ich, Deutsche Forschungsgesellschaft oder was es sonst irgendwie so gibt, die haben ja weitgehend den Kontakt abgebrochen, die wollen ja nichts mehr. Und das wäre super bedauerlich, wenn da nichts nachwachsen würde. Muss halt Zivilgesellschaft machen.
Ja, eben. Ja, ich habe mit der Frau gesprochen vor kurzem, die arbeitet in Deutschland im Helmholtz-Institut im Bereich Klima. Und die sagte, also nach dem 24.02. gab es eine Rundmail für alle Mitarbeiter. Mhm. Der Kontakt mit russischen Wissenschaftlern ist einzustellen.
Ja, weißt du Bescheid, ne?
Und zwar grundsätzlich jeder Kontakt. Ne? Jeder Kontakt. Also die stand auch vor mir und sagte so, ich verstehe das nicht. Also ich meine, das ist eine super Zusammenarbeit gewesen und wir haben da zusammen unglaublich viel erreicht und geschafft und geforscht und sind irgendwie weitergekommen. Und jetzt dürfen wir uns nicht mal ein schönes Wochenende mehr wünschen. Ja. Also es ist Wahnsinn. Es ist
geistlos Wahnsinn. Blöd halt. Also das kann man so nicht anders sagen. Ja. Tut mir leid, aber.
Ja, was wir heute machen wollen. Das war jetzt eine ganz schön lange Einleitung.
Oh, aber stimmt, Entschuldigung.
Nee, du musst dich ja nicht entschuldigen, ich bin ja genauso schuld. Außerdem war eine schöne Einleitung. Aber was wir heute machen wollen, ist, wir wollen sozusagen die Meinungsvielfalt auf die Probe stellen und die Meinungsfreiheit auf die Probe stellen, denn es gibt ja in Deutschland Meinungsfreiheit, das lesen und hören wir ja jeden Tag immer wieder. Und dementsprechend wollen wir uns mal kurz und vielleicht auch ein bisschen länger mal gucken, wie sich das ergibt, mit dem Begriff Angriffskrieg beschäftigen. Jens Berger hat vor kurzem auf den Nachdenkseiten einen guten Artikel geschrieben. Da schrieb er dann irgendwie, ja, Angriffskrieg allein reicht ja nicht, sondern es muss ja ein völkerrechtswidriger und ein verbrecherischer Angriffskrieg sein. Angriffskriege sind aber halt irgendwie immer, Angriffskriege sind halt immer verbrecherisch oder völkerrechtswidrig. So war seine Quintessenz. Ja, und ich habe jetzt einen interessanten Kommentar auf Facebook gelesen, und den würde ich jetzt ganz gerne mal vorlesen, um das einzuordnen, was wir gleich besprechen werden. Denn die Geschichte ist ja die, Russland ist der Aggressor gegenüber der Ukraine. Die Ukraine wurde am 24.02.2022 überfallen von Russland. Und dementsprechend kann das natürlich nur ein Angriffskrieg oder, um es dann eben auszuschmücken, ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg sein. Und wer da was anderes behauptet, hat ja schon mal gleich ein Problem. Und bevor wir das mal so ein bisschen auseinanderfummeln, lese ich mal diesen Kommentar vor, den ich auf Facebook gesehen habe und den ich wirklich sehr interessant fand. Also ich zitiere: Angriffskrieg ist definitiv nicht der richtige Begriff. Das zeigt auch der Bericht der OSZE-Sonderbeobachtungsmission für die Ukraine, der am 15. Februar 41 Artillerieexplosionen in den Waffenstillstandsgebieten verzeichnete. Dies erhöhte sich auf 76 Explosionen am 16. Februar, auf 316 am 17. Februar, auf 654 am 18. Februar, auf 1413 am 19. und auf 2026 am 20. Februar, dann noch am 21. und 22. 1484. Und weiter steht da, die Ukraine hatte folglich den neuen Krieg schon längst begonnen, mit offensichtlichem Einverständnis von US und NATO, bevor Russland sich am 24. Februar entschloss, das Übel mit der Wurzel zu entfernen. Von daher echt schlimm, wie allerorts die der NATO-Presseklamauk gefördert wird und grundsätzlich andere Meinungen diffamiert werden. So etwas ist noch nie gut ausgegangen. Zitat Ende. So. Ja. Jetzt kann man natürlich, wenn man das jetzt ernst nimmt, kann man natürlich immer noch auf dem Standpunkt stehen, und das ist wahrscheinlich völkerrechtlich auch gedeckt, dass es sich dennoch um einen Angriffskrieg im völkerrechtsdefinitorischen Sinne handelt, der am 24. begann. Man kann aber, wenn man vielleicht bereit ist, die Geschichte nicht ganz so einfach und verkürzt zu erzählen, zumindest drüber nachdenken, warum am 24. Februar und warum ist ab dem 15. Februar die Zahl der Explosionen auf den Donbass so extrem in die Höhe geschnellt. Und warum, auch die Frage steckt da in dem Kommentar, warum haben USA, NATO, Europa dagegen überhaupt nichts unternommen und es wurde auch ja überhaupt nicht kommuniziert. Also es hat ja in der zumindest in der politischen medialen Wahrnehmung hat das nicht stattgefunden. Lass das jetzt mal so im Raum stehen und übergebe mal feierlich an dich.
Ja, das stimmt natürlich nicht. Ich meine, die Argumentation von Russland ist, es ist eben kein Angriffskrieg im Klassen, ich meine, es ist überhaupt kein Krieg, ehrlich, sondern es ist eine militärische Operation zur Verteidigung des Donbass. Und natürlich ist da auch, das ist ja nicht völlig unberechtigt, diese Sichtweise, ne? Das ist ja nicht so, dass man sagen könnte, irgendwie Putin will jetzt einfach irgendwie einen anderen Begriff dafür und will damit irgendwas verdecken. Aber die Steigerung des Beschusses, die hat es ja faktisch gegeben. Es gab ja dann auch Evakuierungsversuche von der Zivilbevölkerung, die wurden nach Russland evakuiert. Irgendwann tauchte mal die Information auf, laut dem russischen Geheimdienst stand eine Offensive unmittelbar bevor und eigentlich dieser 24. Februar, das war eigentlich die Abwehr dieser Offensive. Ja. Nun sind Geheimdienstinformationen, ich finde das immer schwierig, weil das kann man natürlich überhaupt nicht nachprüfen. Aber was man natürlich schon nachprüfen kann, und hast du jetzt auch gemacht mit dem Zitat, es gab ja zunehmenden Beschuss, der ist ja dokumentiert.
Ja.
Und es gab ja auch zunehmend Beschuss mit Waffen, die oder mit Munition, die laut Minsker Vereinbarung verboten war, nämlich mit irgendwie 122 Millimeter geschossen und so weiter. Das ist ja tatsächlich dokumentiert. Und man kann diesen gesamten Minsker Prozess von 2014 bis letztendlich irgendwie zum Beginn des Krieges dann am 24. Februar in diesem Jahr, man kann das als beständige Eskalation durch den Westen lesen, weil es ist nichts passiert. Es gab da 8 Jahre Krieg, der wurde weitgehend verschwiegen bei uns medial. Jeder, der dieses Thema irgendwie angepackt hat, Mark Bartelmeier beispielsweise, ne, der hat einen Film darüber gemacht, der hat da gewohnt.
Zwei Filme sogar, stimmt.
Ja. Ja, und der wurde in die rechte Ecke gestellt und das Zeug wurde irgendwie boykottiert und jeder, der es angefasst hat und sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat, der wurde diskriminiert und isoliert. Mhm. Das heißt, wir wollten es gar nicht wissen. Wir wollten darüber nichts wissen. Ne? Ja. Wir wollten irgendwie unsere Idee haben von der demokratischen Ukraine, die sich dem Westen annähert. Und da gibt's irgendwelche komischen Separatisten, die haben sie irgendwie nicht mehr alle, die wollen irgendwie lieber nach Russland.
Ja.
Das war so das Narrativ. Dass wir, also das ist, ich glaube, darauf läuft es letztendlich raus, dass letztendlich durch die Destabilisierung der Ukraine, durch dieses EU-Assoziierungsabkommen, dadurch, dass man der Ukraine die Pistole auf die Brust gesetzt hat und gesagt hat, irgendwie entscheidet euch entweder für uns oder für Russland, dadurch hat man dieses Land zerrissen. Das heißt, uns trifft, und man kann dann wirklich auch man kann das, glaube ich, im Wochenrhythmus durchdeklinieren, von der Ablehnung durch Janukowitsch, von der Ablehnung der Unterschrift unter das EU-Assoziierungsabkommen bis dann um die 2022 im Februar, bis dann der Krieg da losging, wie der Westen, insbesondere auch Deutschland ist Garantiemacht für Minsk II gewesen und Frankreich eben auch, wie Deutschland eigentlich immer das Ganze, die eigenen Versprechen sabotiert hat, das Abkommen sabotiert hat, nicht dafür gesorgt hat, dass irgendwie die Ukraine irgendetwas umsetzt. Das heißt, man kann, glaube ich, ganz gut nachweisen, dass Deutschland eskaliert hat und dass Deutschland eben auch eine Mitschuld an diesem Krieg trägt. Ja, wir denken immer, wow, diesmal stehen wir auf der richtigen Seite der Geschichte, diesmal gehen wir auf eine andere Art und Weise in die Geschichtsbücher ein als nach 1918 und 1945. Mhm. Und ich glaube, das wird nicht so sein.
Nein. Ja. Vielleicht nochmal ganz kurz zurück zu der Rhetorik, Angriffskrieg, Krieg oder militärische Sonderoperation heißt es ja dann, glaube ich, in Russland. Zunächst mal ist es Quatsch, es ist also definitiv nicht verboten, in Russland von einem Krieg zu sprechen.
Das ist auch so ein mediales Blödsinn.
Also das vielleicht, ja, aber man muss es, das ist ja das Peinliche. Also man muss es ja wirklich sagen, weil wirklich ja davon ausgegangen wird, dass also jeder, der in Russland das Wort Krieg im Zusammenhang mit der Ukraine ausspricht, irgendwie eingesperrt oder nach Sibirien verschleppt oder sonst Schlimmeres noch oder so, das ist totaler Bullshit. Die Russen auf der Straße und wo überall man sie trifft, insbesondere gern auch in Taxis, man muss unbedingt mal in Russland Taxi fahren, das ist ja Wahnsinn. Die sprechen dann selbstverständlich natürlich von einem Krieg. Und wenn Putin das Ganze militärische Sonderoperation nennt, dann ist es natürlich durchaus auch eine Menge Rhetorik dabei. Denn wenn er selbst Krieg sagen würde, müsste er natürlich unter völkerrechtswidrigen Gesichtspunkten dann eben auch Angriffskrieg sagen. Also das ist so. Also und dass er das nicht tut und stattdessen den Begriff, den aber in Russland nicht verbotenen Begriff, also beziehungsweise nicht vorgeschriebenen Begriff der militärischen Sonderoperation gewählt hat, könnte ich mir vorstellen, dass das einfach damit zu tun hat. Krieg ist in dem Fall halt automatisch Angriffskrieg, da kannst du gar nichts gegen machen. Wenn du das als Krieg bezeichnest, musst du es auch als Angriffskrieg bezeichnen. Und das macht natürlich ein Aggressor jetzt nicht so wahnsinnig gerne. Mhm. Aber ja, da sind wir bei der nächsten Begrifflichkeit, die des Aggressors. Und
ich finde es schwierig, da jetzt wirklich dem Russland. Bei uns wird das natürlich irgendwie gemacht. Also für uns beginnt die Geschichte des Kriegs in der Ukraine am 24. Februar 2022 und davor war nichts. Ne? Ja. Davor war gar nichts. Mhm. Davor war 8 Jahre Krieg und der Krieg der Bürgerkrieg war mal stärker, der war mal schwächer, aber war immer da. Und die Leute leiden da natürlich drunter. Es sind unglaublich viele. Ich kenne Leute, die sind irgendwie aus dem Donbass weggegangen, nach Moskau, aber auch in die Ukraine, weil diese Beschuss, der zermürbt natürlich irgendwie.
Naja, wie gesagt, ich habe es ja 100, 200 Kilometer entfernt erlebt, das hat mir schon gereicht. Also,
naja, ja. Und das ist einfach die ganze Zeit passiert und das wurde bei uns massiv totgeschwiegen. Beziehungsweise es wurde immer mal, wenn es wieder hochgekocht ist, dann gab es mal irgendwie so für 30 Sekunden irgendwie eine kleine eine Aufmerksamkeit. Aber im Wesentlichen haben wir uns damit nicht beschäftigt. Wir haben uns mit allen möglichen beschäftigt. Ich hatte da auch mal irgendwie eine Diskussion mit einer Kollegin von mir, die ist so, kommt aus dieser Refugee Welcome-Ecke und macht ganz viel mit Flüchtlingen und sorgt sich um das Wohl der Uiguren in China und so weiter. Und da habe ich gesagt, du, hier, Donbass, hier, da könnte man machen. Ja. Da passierte nichts, ne? Ja. Da passiert gar nichts.
Ja, wobei man auch dazu sagen muss, das finde ich sowieso so fatal, was seit dem 24. Februar auch in der westlichen Presse passiert. Ich habe es inzwischen schon mehrfach wahrgenommen. Zunächst einmal, da dachte ich, okay, das war jetzt pure Unwissenheit. Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, das war die Beck, diese Marie-Louise Beck da. Das ist ja eine ganz schlimme. Und die hat das erste Mal gebracht. Aber ich habe es dann später noch von anderen gehört und natürlich auch von Stepan Melnik. Entschuldige, André Melnik. Bist du nicht mal drüber gestolpert? Das ist schon. Jedenfalls diese Aussage, dass dieser Krieg in der Ukraine, der jetzt stattfindet, dass der unter anderem stattfindet, damit die Westukraine den Donbass befreien kann. Und es wird tatsächlich erzählt, dass im Grunde genommen, also es wird zwar, wir haben ja, du hattest eben gesagt, ja, in unserer Erzählung hat der Krieg erst am 24. Februar angefangen. Mhm. Es gibt durchaus Stimmen, die sagen, nein, nein, der hat schon viel früher, der hat nämlich tatsächlich schon 2014 angefangen und zwar mit russischen Angriffen auf den Donbass.
Ja, aber das ist ja.
Ja, also. Da weiß man dann wirklich nicht mehr, was man dazu sagen soll. Aber das gehört natürlich, das gehört genauso dazu wie Butscha.
Nein, das sind so diese komischen Mietmäuler, Beck und Füchs und wie die alle heißen, die da irgendwie die Propagandatrommel rühren. Aber
naja, und Leute wie Lanz irgendwie, der springt denn da genauso drauf an. Irgendwie jetzt sagt er wahrscheinlich neuerdings irgendwie nicht nur Aleppo, sondern dann sagt er eben auch Butscha und dann sagt er eben auch Donbass und weiß wieder nicht, warum er das jetzt sagt, aber irgendwie muss man das sagen, weil das ja irgendwie jeder versteht, obwohl es keiner versteht. Und dann ist es halt so, dass die Russen den Donbass angegriffen haben 2014 und seitdem herrscht in der Ukraine Krieg, weil der Westen wie verrückt versucht, den Donbass zu verteidigen, beziehungsweise von russischer Einflussnahme zu befreien. Ja. Und das ist schlicht und ergreifend Bullshit. Aber es ist Bullshit, wie sagt man so schön, er ist zwar ein Schweinehund, aber er ist unser Schweinehund. Mhm. Also es ist Bullshit, aber es ist halt unser Bullshit. Mhm. Und die Macht der Wiederholung, das wissen wir ja auch, und der Auslassung und der Verkürzung, diese ganzen manipulativen Methoden, die angewendet werden, das funktioniert, ne? Also ich sag mal, Lanz ist da eigentlich sogar, ich glaube, so mehr oder weniger repräsentativ. Mhm. Er ist, er hat eine unglaubliche Sendefrequenz. Das sorgt natürlich schon mal dafür, dass er sich letztlich sowieso gar nicht vorbereiten kann. Mhm. Sicher hat er eine große Redaktion um sich und kriegt seine Kärtchen dann immer geschrieben und bereitet sich dann sicherlich auch irgendwie 1-2 Stunden vor oder so. Kann ich mir vorstellen, keine Ahnung, wie das jetzt wirklich läuft. Aber letztlich ist er nicht die hellste Kerze auf der Torte. Und das ist so, das schon wegen der Sendefrequenz. Wenn er zweimal im Monat senden würde oder einmal im Monat, dann könnte man sagen, wenn er jetzt den Anspruch hätte, ich weiß nicht, ob er den hätte, wahrscheinlich eher nicht, aber mal angenommen, er hätte ihn, dann könnte man sagen, okay, ich stürze mich jetzt einen Monat lang in das Thema Syrien, in das Thema Ukraine oder was auch immer und betrachte das von allen Seiten und dann bin ich so gut vorbereitet, dass ich wirklich eine gute Sendung dazu machen kann. Das kann er natürlich nicht, das geht nicht. Also das geht logistisch nicht und es geht wahrscheinlich auch intellektuell nicht und dementsprechend muss er dann ja auch Butscha und Aleppo und Syrien und weiß Henker, was er dann irgendwie immer raushustet. Und das funktioniert halt tatsächlich und ich habe es ja vorhin gesagt, ich meine die Rede von Putin vom 9. Mai, wenn man sie einfach mal den Medienkonsumenten zur Verfügung gestellt hätte in der deutschen Übersetzung, dann hätte es ja zumindest die Möglichkeit gegeben, sich damit auseinanderzusetzen. Stattdessen haben wir ja schon gesagt, dann Ausschnitte werden eingeordnet und dann ist es ja sowieso alles ganz klar, was er will und was, beziehungsweise was er will, das ist ja dann auch wieder nicht klar irgendwie. Ständig wird ja irgendwie geheadlined irgendwie, was will Putin, was will Putin? Ja, ja. Und alle Welt will wissen, was Putin Diktator. Will. Was? Wie?
Der irrationale Diktator, der will niemand weiter, will einfach nur unterdrücken.
Ja, ja, genau, genau. Und er will sich, er will alles einnehmen und ja. Und Europa und Litauen und Polen und so. Bei Polen wäre es vielleicht nicht mal die schlechteste Idee. Ja. Nein, habe ich so nicht gemeint, war nur ein Joke, ne? Hallo, da draußen.
Ja, ja.
Ich wollte nicht, dass Putin jetzt nach Polen einmarschiert ist. Aber was ich über Polen so, naja, ist eine andere Geschichte. Man kommt nicht aus der Nummer raus. Und ich habe noch eine andere Rede von Putin entdeckt. Ich glaube, hat er kurz nach dem 24. gehalten. Mhm. Das ist eine ziemlich lange Rede. Keine Ahnung, 9 DIN A4 Seiten ist es dann. Und die werde ich auch vertonen. Demnächst. Ach, cool. Also da gibt's eine deutsche, hab ich die deutsche Fassung gelesen. Ich weiß gar nicht mehr, auf welcher Website, aber das werde ich dann auch verlinken. Ich glaube, es ist eine gute Übersetzung. Und da erzählt er im Grunde genommen mehr oder weniger so die Geschichte aus seiner Sicht der letzten 30 Jahre zwischen dem Westen und Russland. Mhm. Und er macht das auf eine Art und Weise, die man sicherlich auch kritisch betrachten kann. Die man aber zunächst mal betrachten muss, um das überhaupt zu können. Und das ist halt so eine, das ist eine Rede, also die würde ich, das würde ich als Grundsatzrede, das am 9., das war ja eine Feierrede, also die ging ja 10 Minuten oder so, das ist, da kannst du ja nicht wirklich viel transportieren. Aber die Rede, die ich dann demnächst vertonen werde, das ist auch einfach Geschichtsunterricht im Sinne von, wie wird die ganze Sache denn im Osten, also in Russland gesehen? Und das, was wir ja beklagen und bemängeln, meiner Meinung nach auch zu Recht und nicht nur bezogen auf Russland oder die Ukraine, wir haben es ja auch schon bei Corona und auch schon vor Corona erlebt, ist halt die Tatsache, dass es halt, es gibt keinen Dialog. Es darf keinen Dialog geben.
Ja, es gibt, genau, das ist das Problem. Ich glaube, ich kenne das sogar. Ich habe damit irgendwie Christian Neef, das ist irgendwie so ein Mainstream-Journalismus-Heini, ich glaube, der schreibt für den Spiegel unter anderem, der hat das irgendwie sofort irgendwie zerrissen, was Putin da gesagt hat, als historisch, als falsch. Da gibt es überhaupt keine Geduld, sich damit auseinanderzusetzen oder auch irgendwie sich mal einzufühlen, um was es da geht oder... Nein. Unsere Sicht ist richtig, ne? Westliche Sicht ist richtig. Und wenn das Putin, alles falsch. Das ist natürlich totaler Quatsch. Und was mich irgendwie interessiert an, ist deine Meinung. Glaubst du, diese ganzen schrägen Narrative, so die, das wird ja immer schräger, ne? Von der Beck jetzt beispielsweise und dem Füchs oder auch, was weiß ich, so wie die Narrative, die werden ja immer an die Situation angepasst und wir verlieren diesen Krieg, glaube ich. Ich glaube, dieser Krieg hält sich auf drei Ebenen auf. Also ist auf der einen Seite dieses Militärische, auf der anderen Seite eben dieser totale Wirtschaftskrieg und eingebettet ist das dann immer noch in das, was global passiert. Und dann gibt es eben noch diesen medialen Krieg. Den medialen Krieg, den verliert Russland, glaube ich, zumindest was uns angeht.
Informationskrieg, ne?
Ja. Ja, diesen Informationskrieg. Wir plappern die ukrainische Propaganda nach, also bis bis hin zum Absurden. Also als da die Kämpfer in Azovstal, als die Nazis da aufgegeben haben, ne, und als sie kapituliert haben, das wurde in der Tagesschau und in allen anderen deutschen Medien wurde das als Evakuierung verkauft, ne, weil Zelensky hat gesagt, das ist eine Evakuierung, die behauptet das heute noch, ne, die behauptet heute alles, was da passiert, ist unter Kontrolle, unter ukrainischer Kontrolle von den Geheimdiensten und so weiter und so fort.
Ist, glaube ich, der erste Krieg, in dem Kriegsgefangene als Evakuierte bezeichnet werden, soweit ich das weiß.
Und Tagesschau, Flaggschiff der deutschen Nachrichten. Szene, der Floppe.
Fuckschiff, würde ich ja sagen.
Nee, aber ich meine, was ich damit sagen möchte, diese Narrative, die werden ja immer absurder, die haben ja, die sind ja immer weiter entfernt von der Realität. Und je mehr sich dieser Krieg dem Ende nähert, ja, und je mehr da Fakten geschaffen werden durch Russland, desto, das muss doch zwangsläufig irgendwann in sich zusammenbrechen, oder denkst du nicht? Stehen wir dann wieder da, irgendwie wie 1945, und das konnte man doch alles gar nicht wissen? Oder was passiert dann?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich vor ein paar Wochen hätte ich auch noch gesagt, dass wir zumindest, ich sag jetzt mal wir im Sinne von Westen, ne? Also wir beide wohl eher nicht, aber weiß, wie ich es meine, dass wir den Informationskrieg gewonnen haben. Ich glaube das aber inzwischen ehrlich gesagt gar nicht mehr. Und zwar aus genau den Gründen, die du gerade genannt hast. Die Argumentation wird immer obskurer und immer absurder. Und ich meine, vor kurzem habe ich gelesen, ich glaube, das stimmte, das war irgendwie in einem Videotext, dass wohl jemand, der ein T-Shirt mit dem Wort Zitronenlimonade drauf getragen hat, und das Z sei wohl zu groß und zu auffällig gewesen, damit es dann eben transportiert hat, dass er jetzt irgendwie auf der russischen Seite stehe oder so. Hm. Mal ganz abgesehen davon, weiß ich überhaupt gar nicht, was ist daran eigentlich verboten?
Ja.
Also wie mit den Evakuierten und den Kriegsgefangenen, ich kann mich an keinen Krieg erinnern, an dem es dann quasi, ja nicht nur quasi, sondern faktisch durch irgendwelche Winkeladvokatenüberlegungen verboten war, sich auf eine Seite zu stellen. Hm. Also weiß ich nicht, also ist mir wirklich neu. Aber gut, das nur eingeschoben. Dieser Informationskrieg jedenfalls ist ja faktisch ein Desinformationskrieg. Und den hat Russland insofern verloren, als dass Russland hier ja inzwischen im freien Westen mit freier Presse faktisch eigentlich nicht mehr vertreten ist. RT ist ja geht ja von einer URL zur nächsten irgendwie, und wenn die dann wieder gesperrt wird, dann machen sie halt eine neue, und das schränkt natürlich die Reichweite und dementsprechend auch die Bedeutung ein, und dementsprechend hat diesbezüglich der Westen auf jeden Fall gewonnen. Auf der anderen Seite, die Art und Weise der Desinformation, die verbreitet wird, die nimmt ja Züge an, die man schon fast als surreal bezeichnen muss. Und ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich auch in dieser Vehemenz, ob das auf Dauer wirklich funktioniert. Also ich traue den Mediennutzern oder der Großzahl der Mediennutzer nicht so wahnsinnig viel mehr zu. Und ich habe auch nicht so wahnsinnig viel Verständnis irgendwie. Ich habe früher dann immer noch gesagt, na gut, die werden jetzt auch manipuliert und gesteuert und gelenkt und sonst wie unter Druck gesetzt durch die Mainstream-Medien, und wie sie jetzt an andere Informationen kommen, das wissen sie auch teilweise nicht so genau. Und die gucken halt die Nachrichten, die Tagesschau, die Tagesthemen und denken immer noch, ja, die haben uns doch früher auch immer die Wahrheit gesagt, dann wird es jetzt auch stimmen. Je absurder die Argumentationsketten werden, desto weniger Verständnis habe ich für die Mediennutzer. Denn ich bin der Meinung, man muss nicht mal alternative oder neue oder wie man das auch bezeichnen möchte, Medienquellen benutzen, um festzustellen, dass hier irgendwas nicht stimmt.
Ja, ich stimme dir zu. Das lässt mich auch immer so ein bisschen ratlos zurück, weil es ist ja nicht so, dass Information völlig unterdrückt wird. Wir wissen ja irgendwie, also es kam ja auch in Tagesschau, dass Zelensky verbietet 11 Parteien, ne? Ja. Zelensky hat Radiosender zugemacht und so weiter. Also da würde man ja eigentlich, wenn man da, eigentlich würde man sagen, ach komm, das riecht jetzt aber irgendwie nach Faschismus, ne? Oder nach Diktatur oder irgendwie, da würde man mal sagen, ich bin gegen die AfD, weil da witter ich immer so Diktatur, und wenn Zelensky das macht, dann finde ich das auch doof, weil das ist einfach, das möchte ich nicht. Aber da, ich finde, gerade an diesem Beispiel Ukraine merkt man, wie wenig Resilienz Deutschland gegen Faschismus hat, ne? Also die Ukraine ist meines Erachtens ein definitiv faschistisches Land, und die Deutschen in ihrem, also jetzt, ich verallgemeine jetzt natürlich irgendwie ganz stark, aber ich bin dann schon irgendwie erschüttert über diese Bewegung. Am Anfang des Krieges, da wurde das Brandenburger Tor in blau-gelb angestrahlt, und alle hatten irgendwie blau-gelbe Fahnen an ihrem Auto, und überall hängt, hier in Berlin hängen überall blau-gelbe Fahnen und Solidarität und scheiß Russland und Drecksdiktator da in, und da meinen sie halt eben nicht Zelensky, sondern meinen sie Putin. Ja. Das wundert mich dann immer, wie wenig Resilienz wir Deutschland gegen faktischen Faschismus hat. Insbesondere dann, wenn es gegen Russland geht. Wenn es gegen Russland geht, ist uns alles scheißegal. Ne? Dann gehen wir jede Allianz ein, dann gucken wir auch bei Parteiverboten weg, dann gucken wir auch weg, wenn die Opposition gefoltert wird, dann gucken wir auch weg, wenn der Journalismus irgendwie praktisch irgendwie abgeschafft wird. Das ist uns dann alles scheißegal, weil das ist gegen Russland, wenn sich ein Land gegen Russland wehrt, dann akzeptieren wir das alles.
Ja.
Das finde ich absolut schockierend.
Da bin
ich
ja. Immer wow. Ja. Also ich habe ja genau darüber habe ich ja einen Artikel geschrieben.
Ja.
Ich weiß nicht, ob du den gelesen hast. Die Russen, die Deutschen und der Krieg.
Mhm.
Da können wir gleich noch mal ganz kurz vielleicht drauf eingehen, weil das ganz gut dazu passt. Was den Faschismus oder Neonazismus in der Ukraine angeht, ist es natürlich auch so. Auch da funktioniert die Desinformationskampagne zumindest im Moment noch relativ gut. Denn die Ukraine wird ja von Anfang an, also vor dem 24. Februar, hat ja nicht nur geht's hier los mit Gewitter. Hoffen wir mal, dass die Leitung steht. Was wollte ich sagen? Genau, die Geschichte, die erzählt wird, ist die Ukraine ist ein freies Land und sie hat sich auch frei entschieden, dass sie von der damaligen Sowjetunion loslösen wollte und sie hat sich frei entschieden, dass sie in die NATO und in die EU will und das ist eine Demokratie und sie kämpfen ja auch für unsere Werte, das ist ja auch diese Geschichte, die erzählt wird und das haben die Deutschen, glaube ich, so relativ einfach auch angenommen.
Irgendwie. Ja, aber wir hätten diesen Konflikt nicht, wir hätten diesen Krieg nicht, wenn es wirklich so einfach wäre. Das, was dabei immer unterschlagen wird, ist, wenn wir über die Ukraine sprechen, dann sprechen wir offensichtlich immer nur über die Westukraine, weil die Ostukraine wollte das offensichtlich alles nicht.
Ja. Ja.
Das unterschlagen wir. Wir unterschlagen, dass die Ostukraine eben nicht zur EU assoziiert werden wollte. Wir unterschlagen, dass die Ostukraine, die Menschen in der Ostukraine eben nicht fiebern, irgendwie in die NATO einzutreten.
Naja, das geht ja noch weiter. Im Grunde wollten ja sogar Teile der Westukraine das nicht.
Ja. Aber, das wird einfach komplett unterschlagen. Und indem wir uns da blind stellen für diese, also insbesondere für die Bedürfnisse und für die Befindlichkeit der Menschen in der Ostukraine, indem wir uns da blind stellen, damit haben wir eben einen Teil zu diesem Konflikt beigetragen. Das ist unser Anteil an diesem Konflikt. Wir waren da nie moderierend. Wir haben nie, also als Deutschland, deutsche Außenminister, deutsches Außenministerium oder sowas, hat er nie irgendwie moderiert. So, es hat immer den Konflikt im Grunde angeheizt.
Ne? Ja, und hat sich natürlich auch aus der Verantwortung der Minsker Abkommen rausgestohlen. Ne? Also ja. da wäre Deutschland ja maßgeblich im Prinzip federführend gewesen, diese Vereinbarung dann eben auch umzusetzen. Und ja. die Ukraine, die Westukraine, hat sich ja eigentlich von Anfang an dagegen mehr oder weniger heftig gewehrt. Und jetzt ist das Ding sowieso durch. Das interessiert keine Sau mehr. Nachdem Baerbock dann ja auch gesagt hat, ja, Minsk ist irrelevant. Ist tot, ne?
Also das ist irrelevant, das ist nicht mehr zumutbar, ne? Das ist der Ukraine nicht mehr zumutbar und Zelensky fand es auch nicht mehr zumutbar, er hat es auch nicht unterschrieben, es war ja irgendwie Poroschenko und er fühlte sich nicht. Und wir haben das geduldet, wir haben das als Garantiemacht geduldet und das wird bei uns medial null abgebildet.
Ja.
Das ist schändlich, meines Erachtens, das ist mediales Versagen, das ist journalistisches Versagen, denn dann wäre klar, dass diese Schuldfrage nicht so einfach zu klären ist. Und es wäre dann auch klar, dass Deutschland mit dem, was es in den letzten 8 Jahren da veranstaltet hat, in den letzten 9 Jahren da veranstaltet hat, eine große Mitverantwortung trägt für das, was da passiert.
Also letztlich schon nach der Wiedervereinigung. Also das reicht ja deutlich weiter zurück.
Ja,
das reicht deutlich weiter zurück.
Ich habe manchmal so das Gefühl, irgendwie, also Deutschland muss, also eigentlich, damit in diesem Europa und in dieser Welt wieder so ein bisschen mehr Frieden ein, Deutschland muss wieder geteilt werden. Darf man wahrscheinlich nicht sagen, aber im Grunde die Wiedervereinigung war, glaube ich, echt ein Fehler. Also Entschuldigung, aber
das werden wahrscheinlich viele Ostdeutsche. Das werden wahrscheinlich viele Ostdeutsche sogar bestätigen können. Ich meine, wir können natürlich auch darüber sprechen, was mit der DDR gemacht wurde, nachdem sie dann wiedervereinigt wurde.
Ja. Das waren, ich meine, die Thatcher hat das damals gesagt. Die Thatcher hat da, glaube ich, irgendwie 90 oder sowas, hatte ich schon gesagt, irgendwie, ich bin jetzt nicht der Thatcher-Fan, ne? Also bitte nicht, aber die meinte damals irgendwie, we beat the Germans twice and now they are back. Die war kein, ja, und ich habe damals gedacht, was hat die, wir haben doch aus der Geschichte gelernt, was hatten die blöde Kuh jetzt wieder? Aber wir streben nach wie vor, also das finde ich wirklich so, dass Deutschland strebt wieder nach Macht über Europa, also über die Europäische Union und natürlich auch über Macht über Europa. Ich finde, die Ukraine ist dafür das beste Beispiel. Ne? Das ist, wir wollen unsere imperialen Machtinteressen irgendwie durchsetzen. Ne?
Ja, also sicherlich wird das noch kombiniert natürlich mit dem Luder im Hintergrund, das sich USA nennt.
Ja, klar.
Und das natürlich alles dafür tut, dass zwischen Deutschland und Russland auf keinen Fall sowas wie Harmonie oder gar Freundschaft entstehen könnte oder so. Und wir sind natürlich mit dem richtigen Personal ausgestattet. Das muss man einfach so sehen, dass es strunzdumm ist. Ich krieg dann immer entgegengeworfen, nein, die sind nicht dumm, das ist ein Plan irgendwie und das eine schließt das andere ja nicht aus. Also ich sag mal so, wenn du selbst den Plan nicht schmieden musst, sondern nur das ausführende Organ bist, dann ist es sogar hilfreich, wenn du strunzdumm bist. Und ich meine, eine Annalena Baerbock, ich würde jetzt hier niemals in der Öffentlichkeit sozusagen ins Mikro sagen, dass sie strunzdumm ist. Ja. Ich würde aber jemandem, der das sagt, auch nicht vehement widersprechen.
Vehement widersprechen.
Also so viel mal dazu. Und diese Geschichte speziell mit Russland, dieses Feindbild, das ja über Jahrzehnte, also eigentlich seit dem Zweiten Weltkrieg, seit dem Ende, mal mehr, mal weniger subtil aufgebaut wurde. Die beste Zeit war ja noch so die von Willy Brandt und dann eben auch Genscher, der gesagt hat, hier kein Millimeter NATO-Osterweiterung und so, das war ja eine Zeit, die ja viele Chancen hatte, die dann aber ja letztlich alle in die Tonne getreten wurden. Und ich habe tatsächlich in diesem Artikel, den ich geschrieben habe, die Befürchtung, dass es bei den Deutschen, jetzt sage ich wieder die Deutsche, jetzt kommen sie wieder um die Ecke, die Deutschen, drauf geschissen. Also ich meine natürlich nicht alle 84 Millionen oder 82 oder 80, ich meine auch nicht 70, aber ich meine bei den Deutschen in der Tendenz tatsächlich so eine Art Revanchismus, Rachegelüste gibt. Und das klingt vielleicht auf den ersten Blick so ein bisschen, das ist jetzt aber platt. Aber wenn man mal ein bisschen genauer hinguckt, finde ich das gar nicht so platt. Ich meine, die Situation des Zweiten Weltkriegs war die, damals war Deutschland der Aggressor. Er hat also ein Land angegriffen, ohne Kriegserklärung. Und die Russen haben sogar Zeit verstreichen lassen, weil sie hofften, die Sowjets natürlich, nicht die Russen, weil sie damals hofften, dass sie den Krieg vielleicht verhindern oder zumindest aufschieben können und haben dementsprechend Dinge zur Vorbereitung nicht gemacht, die sie im Nachhinein besser hätten machen sollen. Und dann kam es halt zum Angriff und das ist der zweite Aspekt. Der Angriff wurde durchgeführt von dem, was man heute sozusagen als das Böse bezeichnen kann. Also wenn man den Nationalsozialismus als das Böse bezeichnet, wird es immer noch Leute geben, die sagen, nein, das muss man so und so sehen, aber im Prinzip ist man da relativ auf der sicheren Seite. Und der dritte Aspekt, das Böse hat einen Angriffskrieg geführt und den Angriffskrieg verloren. So, deswegen gehen die Russen mit 1 Million Leuten am 9. Mai durch Moskau, halten die Fotos von Gefallenen, von Kriegshelden, von Familienangehörigen hoch und tragen das von Generation zu Generation weiter. Ich war ja dabei, ich habe es ja gesehen, vom Kleinkind bis zur Oma, die kaum noch laufen kann und sich trotzdem gefreut hat, dass sie irgendwie dabei war, war alles vertreten.
Wenn man das mal gesehen hat, das ist überwältigend.
Ja.
Also ich meine, bei uns.
Ganz kurz. Ja. Ich muss das ja noch zu Ende bringen, weil jetzt kommen die drei Aspekte bezogen auf Deutschland. Deutschland war also der Angreifer, Deutschland war das Böse und Deutschland hat den Krieg verloren. Das sind genau die gleichen Voraussetzungen, nur eben von der anderen Seite. Und dementsprechend kann Deutschland natürlich auch sowas wie den 9. Mai schlecht machen. Also ich habe in diesem Text angeregt, das wäre eigentlich eine gute Idee, vielleicht den Marsch der unsterblichen Opfer des Nazi-Regimes oder so die dann auf Fotos durch Berlin getragen werden. Und mit dem Hinweis, und das ist halt der wesentliche Unterschied, die Russen haben den Hinweis und den Stolz, den Patriotismus, der sich daraus ergibt, wir haben es geschafft, das Böse zu besiegen. Obwohl unsere Voraussetzungen eigentlich ziemlich ungünstig waren, haben wir das trotzdem geschafft. Und die Deutschen müssten für einen solchen Marsch im Prinzip sagen, danke, Russland, wir sind froh und dankbar, dass wir den Krieg verloren haben.
Ja.
Und dass ihr Russen, damals Sowjets, ihn gewonnen habt. Wenn eine solche Haltung sich tatsächlich etablieren könnte, dann wäre das meiner Meinung nach auch kein Zeichen von Schwäche oder Selbsthass oder irgendwie sowas, sondern es wäre eine reife, erwachsene, mit ausreichend Selbstreflexion und Selbstkritik ausgestattete Position, um die Verbrechen, die unter deutscher Flagge begangen wurden, zu verurteilen und dem auch gedenken zu können. Weil das ist ja der Punkt, das vielleicht noch abschließend, das ist ja der Punkt. Häufig wird ja gesagt, so, was habe ich denn damit zu tun? Ich bin viel später geboren und was interessieren mich die Nazis irgendwie, nervt mich nicht mit dem Scheiß. Wenn man aber das Ganze quasi anders aufbaut und das Ganze wirklich so aufbaut, dass gewissermaßen, ich weiß jetzt nicht, wie weit man den Regen hört, sonst mache ich gleich das Fenster zu, aber es ist so warm hier. Wenn man also das Bewusstsein schafft, dass der verlorene Krieg, es klingt jetzt grotesk, aber dass der verlorene Krieg im Prinzip ein Grund ist, stolz zu sein oder dankbar oder beruhigt oder wie auch immer. Denn ich meine, stellen wir uns mal vor, die Nazis hätten gewonnen. Wie sähe es heute aus?
Ja, genau, ich glaube, darum geht's, ne? Irgendwie der verlorene Krieg ist eigentlich der Gewinn für die Welt, ne?
Genau. Und wenn die Deutschen sich dementsprechend so positionieren, dass sie das mittragen, anstatt im Unterbewusstsein irgendwo so dieses, scheiße, jetzt ist schon wieder dieser 8. beziehungsweise 9. Mai irgendwie, geh mir weg mit diesem Tag. Das ist ja der Reflex, der häufig hier auftaucht. Tag der Befreiung und so, und es wird der Opfer gedacht. Aber wird dann wirklich gesagt, vielen Dank, dass wir den Krieg verloren haben?
Nee, das ist so. Ich meine, im Gegenteil, da wollte ich dir vorhin irgendwie reingrätschen, weil ich war jetzt nicht in Moskau dieses Jahr, ich war dieses Jahr im Treptower Park. Und hier in Deutschland, in Berlin zumindest, da waren alle Symbole, also St. Georgsband, das, was du da irgendwie wahrscheinlich zu tausendfach an jeder Fahne, an jedem Laternenmast ist irgendwie angebunden, gesehen hast, das war hier verboten. Ja. Das war hier verboten.
Ja.
Sozusagen das Symbol des Siegs über den Faschismus, ne? Ja. Das hat der Berliner Senat verboten an dem Tag. Ich fand das extrem schändlich.
Ja.
Und niederträchtig eigentlich im Grunde auch. Und wo ich mich dir anschließen würde, ist, natürlich bräuchten wir eine andere Form von Erinnerungskultur, ne? Wenn wir eine andere Form von Erinnerungskultur hätten, wenn wir zulassen würden, okay, wir sind zum Glück die Besiegten, weil wir hätten, sonst hätte dieses Unglück, sonst hätte sich das Unglück weiter ausgebreitet. Wir haben ja nicht gestoppt, weil 6 Millionen Juden umgebracht worden sind, sondern wir wurden gestoppt extern. Wir hätten es ja nicht gemerkt.
Ja.
Ne? Deutschland hätte ja niemand gemerkt, dass das irgendwie riesiges Unrecht ist aus Deutschland heraus.
Ja.
Und wenn wir uns einen etwas anderen Blick auf dieses Kriegsende und auf diesen auf das Ende des Krieges und auf diesen Sieg der Sowjetunion und über das faschistische Deutschland antrainieren würden, ich glaube, dann hätten wir auch jetzt heute aktuell eine andere Haltung zu diesem Ukraine-Konflikt. Da hätten wir eine andere Haltung zur Ukraine, denn wir würden ganz klar sehen, das, was da in der Ukraine passiert, das ist nicht gut.
Ja,
das ist absolut nicht gut.
Ja. Und da nochmal anknüpfend, ich glaube, das war da sogar Putin selbst oder das hat jemand anderes gesagt. Die Russen laden ja jeden ein, mitzufeiern. Ich glaube, das war wirklich Putin, der gesagt hat, irgendwie, jeder soll mit uns den Sieg über die Faschisten feiern. Ja. Chinesische Widerstandskämpfer, Amerikaner, also es heißt wohl, dass tatsächlich Amerikaner, die jetzt noch leben, dass die tatsächlich zum Tag des Sieges nach Moskau reisen wollten. Und dass es denen verboten wurde. Und wie schön wäre es, und wie einfach wäre es auch, wenn man es mal zu Ende denkt, weil wenn man jetzt wirklich sagt, wir haben ja mit dem Nationalsozialismus ohnehin nichts zu tun als so Spätgeborene, wenn das tatsächlich so ist, dann kann man doch ganz einfach sagen, ja wunderbar, dann machen wir mit. Wir feiern gemeinsam mit den Russen den Sieg der Roten Armee über den Faschismus, weil er war ja für uns alle wichtig. Und das ist, ich weiß nicht, wie oft wir in den letzten Wochen dieses Wort benutzt haben, infantil. Mein Wunsch, den ich jetzt da gerade geäußert habe, irgendwie ist natürlich hochgradig infantil. Das wird es nicht geben, dazu wird es nicht kommen.
Also mit diesem Deutschland nicht. Also da müssen wir nochmal befreit werden.
Ja.
Und eventuell passiert es ja auch, ne? Also ich meine, wir werden diesen Krieg. Also der Ukraine-Krieg ist ein Stellvertreterkrieg. Wir buttern da Waffen rein ohne Ende.
Ja, ja.
Und natürlich kann man jetzt auch Deutschland da nicht so wahnsinnig isoliert sehen. Deutschland agiert da mit seinen Verbündeten, Alliierten. Die USA ist im Hintergrund und das ist alles richtig. Aber wir wiederholen, also wir müssten mit unserer Geschichte, wir müssten irgendwie da viel stärker auf der Bremse stehen. Wir werden diesen Krieg verlieren. Der Wirtschaftskrieg, der ist meines Erachtens schon verloren. Das, was da jetzt noch kommt, das ist irgendwie Nachspiel.
Nee, das ist Vorspiel. Das geht jetzt erst richtig los.
Also die Auswirkungen.
Oh, das ist Donner, wir spüren, hörst du das?
Ui, wow. Ja, ja.
Holz wie Waldweh. Entschuldige.
Also faktisch ist dieser Krieg verloren, aber diese Auswirkungen, die werden wir erst noch zu spüren bekommen. Ne?
Ja, ja.
Und die werden extrem bitter.
Ja.
Ich bin gespannt, zu welcher Durchhalterhetorik dann Baerbock und Co. greifen, aber die Idee, uns von der Grundlage unseres Wohlstandes abzuschneiden, nämlich von der günstigen Verfügbarkeit von Energie, der ist so hohl, ich kann das im Moment selber gar nicht einordnen. Also wie groß muss der Russenhass sein, den eigenen Wohlstand zu opfern? Damit man den irgendwie einen reintut, was dann auch gar nicht funktionieren kann.
Ja.
Das verstehe ich null. Aber da wird für mich an dem, was gerade Deutschland diskutiert, irgendwie Ölembargo, Gasembargo, wir kaufen denen nichts mehr ab, wir machen alles zu, wir unterbrechen alles. Wir machen irgendwie, wir nehmen von denen nichts mehr, keine Geschäfte mehr mit Russen. Da wird für mich dieser ganze Russenhass, diese ganze Russophobie, die wird so offensichtlich. Das ist nicht, da geht's nicht mehr um Politik oder wir Krieg ist Politik mit anderen. Da geht's einfach nur noch um Hass. Das finde ich erschütternd. Und wir haben diesen Teil des Krieges, den haben wir verloren. Die Auswirkungen, die werden vermutlich gegen Ende des Jahres werden die sichtbar werden. Und das wird bitter. Das wird absolut bitter für uns.
Ja.
Und ja, eine Sicht, also Putin hat mal gesagt, auch das Zitat, das ist hier, glaube ich, wirklich richtig angekommen, Putin hat irgendwann mal gesagt, das erste Opfer des Faschismus, das waren die Deutschen. Deutschland hat sich einfach im Denken verlaufen. Ne? Das kann ja mal passieren. Ne? Das Ergebnis war schrecklich, aber das ist jetzt nicht der einzelne Deutsche, der da Schuld dran hat.
Ja.
Das ist ein systemisches Problem, also ein strukturelles Problem. Entsprechend gibt es auch keinen Hass auf Deutschland in Russland.
Nein, tatsächlich nicht.
Umgedreht sieht das ganz, ganz anders aus.
Ja, ja.
Also alle meine Freunde irgendwie, insbesondere jetzt, ne, die machen extrem negative Erfahrungen und ich ja auch, ne, ich arbeite für den Russen, ne, kannst du dir vorstellen, was hier los ist? Also hier ist irgendwas ganz, ganz schief gelaufen, ne, weil hier wird dann irgendwie, Also das, was Russland genau nicht macht, dass man sagt, dass gesagt wird, irgendwie du bist der Nachfolger, die Nachfolgegeneration des Faschismus und deine Eltern, die tragen Verantwortung und damit irgendwie auch du. Genau das passiert ja nicht. Hm. Ne? Aber hier passiert, du bist Russe, irgendwie Untermensch und irgendwie hassenswert. Ja. Absolut niedrig. Ne?
Ja, ich verstehe es auch nicht. Also beziehungsweise, wir haben ja jetzt darüber gesprochen, dass man es irgendwo schon verstehen kann, im Sinne von nicht Verständnis, sondern
Nachvollziehen.
Aber es ist natürlich trotzdem, also es ist ein Armutszeugnis. Also es ist ein absolutes Armutszeugnis. Und gerade vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte ist es für mich noch mal doppelt so schlimm im Prinzip. Mhm. Und ob man jetzt dabei war oder nicht, ob man jetzt Nazi war oder nicht, oder gar nicht sein kann, zumindest keiner der alten Zeit, das spielt überhaupt keine Rolle. Also es muss, und ich glaube, daran krankt es eben auch. Es muss so viel Geschichtsbewusstsein vorhanden sein, dass man sagt, okay, also ich habe zwar mit den Leuten von damals nichts zu tun, ich will aber auch nicht zu einem werden, von dem man später vielleicht mal sagt, ja, da waren die in den 30ern und 40ern und dann gab es noch die in den 220ern. Hm. Normalerweise müsste es da halt so eine mehr oder weniger natürliche Abwehrhaltung geben. Hm. Und die Tatsache, dass es die nicht gibt, ist für mich tatsächlich auch, glaube ich, ein Bildungsproblem. Ein Problem der Unkenntnis oder auch der Ignoranz gegenüber der Geschichte. Sicherlich auch eins, das ja letztlich natürlich auch irgendwo gefördert wird. Ich meine, ich weiß gar nicht, inwieweit der Nationalsozialismus in der Schule heute überhaupt noch behandelt wird und mit welchen Vorzeichen. Also wenn ich mir vorstelle, dass 2015 war das war der Jazenjuk. Der wurde in den Tagesthemen interviewt und hat dann irgendwann, also der hat dann 2015 schon erzählt, ja, dass sie ja jetzt irgendwie die Ukraine, also die Ostukraine befreien müssen. Hm. Das hat er unwidersprochen behaupten können in den Tagesthemen und hat dann tatsächlich so fallen lassen den Satz, naja, wir alle erinnern uns ja noch, als damals die Sowjets in die Ukraine oder den Anmarsch in die Ukraine und nach Deutschland gestartet haben. Genau. Unwidersprochen, unhinterfragt konnte der das sagen. Mhm. Und anstatt sich also mit seiner Geschichte zu beschäftigen, kritisch zu beschäftigen und vielleicht sogar eine Solidargemeinschaft zum Beispiel mit den Russen zu bilden, um gemeinsam den Sieg über eines der schlimmsten Menschheitsverbrechen der Geschichte zu feiern, tauchen dann plötzlich solche Verfälschungen auf, die tatsächlich dann, ich meine, wir alle erinnern uns an den Anmarsch in die Ukraine und nach Deutschland, das ist eine glatte Täter-Opfer-Umkehr. Ja. Und wenn sich natürlich ein solches Denken etabliert, und wir haben ja ganz am Anfang unseres Gesprächs auch darüber gesprochen, dass durch die Wiederholung, Verkürzung, Weglassen und die Fokussierung auf bestimmte Aussagen, Stichwort Aleppo, Syrien, wenn das irgendwann in den Köpfen drin ist, ich überspitze das mal, in 10 oder 20 Jahren denken die Menschen womöglich, dass die Nazis die coolsten Säue überhaupt waren und die Sowjets die Gewaltverbrecher, ja. die letztlich Juden umgebracht haben. Also das mag jetzt überspitzt klingen, aber mittlerweile bin ich mir gar nicht mehr so sicher. Ja.
Also ich weiß nicht, ich glaube, so weit kommt es nicht. Also da kriegen wir schon auch nochmal Einhalt geboten, weil wir haben, also faktisch ist es so, im Moment, wenn man unseren Medien glaubt, ist es ja so, dass irgendwie die ganze Welt ist gegen Russland. Das stimmt nicht. Ne? Also die ganze Welt ist, also die Welt sammelt sich eigentlich eher solidarisch hinter Russland, ne? China, Indien und so weiter.
Ja, aber das hat natürlich auch wirtschaftliche Gründe. Ne?
Natürlich hat das wirtschaftliche Gründe, aber ich glaube, das hat auch ideologische, das hat auch politische Gründe. Ne? Das, und was man, glaube ich, auch nicht übersehen darf in diesem Zusammenhang, der ukrainische Faschismus und der deutsche Faschismus, die standen historisch und die stehen auch heute wieder in einer Wechselbeziehung, ne? Dass so Leute wie Füchs und Beck sich nur irgendwie kaprizieren darauf, irgendwie diesen ukrainischen Faschismus zu relativieren und gleichzeitig versuchen, diesen Faschismus für deutsche Zwecke zu nutzen, ne? Wir kämpfen ja bis zum letzten Ukrainer. Die sollen sich bitte für uns aufopfern. die werden ja danach nicht belohnt von uns, ne? Wir gucken auf die trotzdem runter, ne? Selbst wenn die Ukraine, das prognostiziere ich jetzt mal, aber selbst wenn die Ukraine den Krieg gewinnen sollte, ne? Und Russland wird zurückgedrängt und irgendwie die Ukraine kommt in die EU, dann wird die nicht als souveräne Staat in die EU kommen, oder dann wird die auch nicht als souveräner Staat betrachtet werden, sondern als Vasall.
Ja? Die werden als Vasall und natürlich als Melkopfer.
Als Melkopfer, das ist klar.
Ich meine, die können im Prinzip jetzt schon nichts mehr bezahlen. Also die Ukraine wird nach diesem Krieg, egal wie lange er dauert,
ausgesaugt.
Und die werden ausgesaugt. Die werden verschuldet sein bis über beide Ohren. Ja. Die werden keine eigenen Entscheidungen mehr treffen können, weil alles, was mit Geld zusammenhängt, wird an Bedingungen geknüpft sein. Ja. Das heißt also, die Unabhängigkeit oder vermeintliche Freiheit, die sie vielleicht sogar jetzt noch in rudimentären Zügen haben könnte, wenn man es mal positiv formuliert, die sind spätestens nach Kriegsende, sind die endgültig dahin.
Also, genau, und so diese Kriegstreiber wie Beck und Füchs und wie sie alle heißen, die wissen das ganz genau. Also ja, das ist auch der Plan, ne? Ja. Die Ukraine, die soll sich opfern, die soll ausgesaugt werden. Und das ist meines Erachtens dieser besondere Faschismus, Zusammenhang zwischen dem deutschen Faschismus und dem ukrainischen Faschismus.
Hm. Ja, die stehen im Prinzip an Reihe und Glied.
Ja, die sollen sich für uns opfern und wir werden dann die deutsch sprechende EU, die herrscht dann sozusagen über Europa. Das ist der Traum.
Und das wird nicht funktionieren. Also die Ukraine ist durch. Also die war vor dem Krieg durch und die ist jetzt durch und die ist nach dem Krieg noch durcher. Also durcher geht's schon gar nicht mehr. Also die Ukraine ist fertig. Und es geht ja auch nicht um die Ukraine. Es geht letztlich um Krieg, auch um Wirtschaftskrieg. Es geht um eine neue Aufteilung der Handelsbeziehungen. Wobei interessanterweise ich heute Morgen den Hinweisen des Tages irgendwie von den Nachdenkseiten gelesen habe, dass wohl sogar die Amis jetzt sagen, also mit dem Ölembargo, das ist keine so gute Idee. Das fand ich auch ganz interessant. Vielleicht gibt's da jetzt auch ein paar kluge Köpfe, die dann doch feststellen, okay, also wenn wir jetzt Europa komplett wirtschaftlich gegen die Wand fahren lassen, dann haben wir letztlich davon auch nichts mehr. Ich weiß es nicht genau, was da die Motivation ist, die Ukraine, wie gesagt, die wird, die ist fertig, die ist jetzt schon fertig, das wird auch so bleiben. Und auf der anderen Seite, sollen wir natürlich so weit wie möglich mit in den Abgrund runtergezogen werden. Mhm. Und eines der ganz wichtigen Sprachrohre ist zumindest hier bei uns in Deutschland dann eben auch dieser Melnik, ne? Mhm. Der kann sich ja alles rausnehmen. Das ist ja unglaublich. Also ich weiß nicht, ob ein Diplomat, habe ich vorhin schon mal gefragt, ich weiß nicht, ob ein Land und ob dies schon jemals und ob jenes schon jemals, aber ich weiß auch nicht, ob ein Diplomat sich jemals so verhalten konnte, wie er das tut. Und neuerdings argumentiert er damit, dass er sagt, Deutschland muss der Ukraine helfen. Das sagt er ja nur schon länger, aber neuerdings sagt er, dass Deutschland muss deswegen der Ukraine helfen, weil unter den Nazis 10 Millionen Ukrainer umgekommen sind.
Ja. Ich meine, dieser Typ, der ist so zynisch. Wir hatten so einen Vorläufer. Es gab so einen Melnik-Vorläufer, das war der Grenell, ne? Der war irgendwie der war Botschafter von den USA.
Ja, der war auch das schon. War auch
schon so eine Knalltüte.
Ja, ja.
Aber der Melnik ist noch knalliger. Und ja. Dieses Devote dem gegenüber, ne? Irgendwie, ich meine, das ist ein, ich verstehe es null. Ich meine, was soll das?
Ja,
ich meine,
wie gesagt, also da
hält schadet ja auch der Sache. Ich meine, man irgendwie die politische Anbiederei mal ganz außen vor gelassen, aber jeder klar denkende Mensch, der den Melnik sieht, der denkt, was ist denn das für ein Depp?
Ja. Aber es, also wie gesagt, also da hält jemand die Hand drüber, das ist ganz klar. Also so devot, wie man da unterschiedlichste Politiker erlebt, das ist nicht normal. Das kann nicht sein. Also es gibt da ja nur ganz wenige Ausreißer, die dann vielleicht mal ein bisschen Kritik äußern. Am nächsten Tag löschen sie dann ihre Tweets und entschuldigen sich irgendwie groß und breit. Der Einzige, der da positiv aufgefallen ist, ist vor kurzem Harald Welzer. Der war bei Anne Will und da war auch Melnik. Und Wälzer, das ist eine coole Sau, ne? Der hat ihn dann sich richtig mal zur Brust genommen und sagte, jetzt hören Sie mal auf hier, ne? Was bilden Sie sich überhaupt ein, ne? Und das war, also ich habe es genossen, also ich habe das, ich habe die Sequenz aufgenommen, ich werde da noch ein Video draus machen demnächst, um auch mal deutlich zu machen, was für eine Giftspritze dieser Melnik ist. Und in dieser Sendung sieht man auch sehr gut, da ist noch Kevin Kühnert mit dabei. Der Rhetoriker der Substanzlosigkeit, wie ich ihn gerne nenne. Und Britta Hasselmann von den Grünen. Mhm. Also bei der habe ich mich gefragt, wann sie zu ihm rüberrobbt, ihm die Hose aufmacht. Naja, ich also wirklich, also das <Bilder. lacht> also das war schon so devot, dass es schon an Masochismus grenzte. Mhm. Und der Typ sitzt da irgendwie wie Simba, nee, Simba nicht, naja, ist egal, sitzt da also wie King Louis auf dem Stuhl und wundert sich und ist ganz schockiert, dass er dann von Wälzer direkt mal Gegenwind kriegt, ne? Und Wälzer hat sich da überhaupt nichts, der hat sich auch nichts sagen lassen, ne? Der sagt dann auch, was denken Sie denn, wer Sie sind, ne? Was bildest du dir eigentlich ein, du Penner? Also sinngemäß. Das war erfrischend, aber ansonsten, Melnik ist wirklich, und der spitzt immer weiter zu und es gibt keine Gegenwehr, also keine wesentliche Gegenwehr, es sei denn, da kommt dann mal ein Soziologe um die Ecke oder so. Aber ansonsten ist es wirklich Wahnsinn und es ist letztlich auch so, Melnik hat sich dann darüber aufgeregt, dass Putin sich nicht zu Verhandlungen mit Zelensky trifft. Und ich dachte dann auch nur, ja, warum sollte er das tun? Zelensky hat einen Scheiß zu entscheiden. Zelensky ist ein kleiner Wichser. Mit dem würde ich mich auch nicht treffen. Also vielleicht mit Blinken oder mit Sleepy Joe, wenn er mal ein paar Pillen geschluckt hat und wach ist oder so, ne? Weil das sind ja letztlich die Entscheidungsträger. Ja. Aber doch nicht mit Zelensky. Was soll ich mich denn mit dem treffen?
Also das ist eine kleine Pfeife. Es gab eigentlich immer die Ansage, also Putin trifft sich dann mit Zelensky, wenn irgendwas unterschriftsreif vorliegt und dann dürfen die das beide unterschreiben und dann wird nochmal die Hand geschüttelt und dann kriegt es einen gemeinsamen Presseauftritt. Aber davor macht ein Treffen ja überhaupt keinen Sinn. Also der Zelensky, ne, also wozu soll das gut sein?
Ja.
Was ich bei dem Melnik nicht verstehe, ich meine, der ist Botschafter seines Landes, ne? Der vertritt hier sein Land. Und das, was er hier vertritt, das muss den Leuten ja auch irgendwie langsam aufgehen. Ich meine, der fordert Waffen, 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 Unterstützung und Waffen, Waffen. Das Ergebnis wird sein, dass sein Land komplett zerstört ist. Die gesamte Infrastruktur, da wird nichts von übrig bleiben.
Ne? Ja, 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 ja.
Was?
Naja, ja.
Wie vertritt er sein Land? Also der vertritt ja nicht ganz offensichtlich nicht die Interessen der Ukrainer. Ne? Der vertritt irgendwelche geopolitischen Interessen oder sowas, aber der vertritt nicht die persönlichen die persönlichen Interessen der Ukrainer, die in einem intakten Land mit einer intakten Infrastruktur in Frieden leben wollen. Die vertritt er nicht.
Nein, ne?
Der hat sich völlig isoliert. Und das ist auch wichtig zu verstehen, was Zelensky angeht. Der Zelensky ist in der Ukraine nicht beliebt. Ich glaube, das letzte bei der letzten Umfrage, die war noch lange vor dem Krieg, da hatte er, glaube ich, irgendwie Zustimmung von 22% oder irgendwie sowas. Den Zelensky mag in der Ukraine auch niemand.
Also, nein, also im Prinzip, jetzt wo du es sagst, auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen, vielleicht gibt es sogar die Chance, dass die Bevölkerung irgendwann sagt, bis hierher und nicht weiter.
Ja. Ne? Also es gibt so Bewegungen, also ich kriege das so in irgendwelchen Kanälen, da muss das natürlich immer irgendwie mit Vorsicht genießen, aber es gibt zunehmend Berichte darüber, dass sich irgendwelche militärischen Einheiten, dass die sich weigern, an die Front zu gehen, weil sie sich verheizt fühlen, irgendwie nach 3 Tagen Ausbildung und mit dem Versprechen, sie müssten was ganz anderes tun, werden sie dann irgendwie an die Front geschickt und so weiter. Da gibt es anscheinend schon auch zunehmenden Widerstand. Wie breit er ist und ob das nicht irgendwie nur Einzelfälle sind, das kann ich natürlich von hier aus irgendwie null beurteilen.
Ja.
Aber es gibt vermehrt Zeugnis davon, dass es sowas gibt, irgendwie Frauen, die protestieren, dass ihre Männer da an die Front geschickt werden, nachdem sie irgendwie 3 Tage irgendwie mit einer Waffe ausgebildet oder irgendwie. Also da gibt es schon was und wie gesagt, also Zelensky ist definitiv nicht beliebt. Der ist bei uns in Deutschland, glaube ich, wesentlich beliebter als in der Ukraine. Der wird medial mit einem Heiligenschein versehen. Der Melnik mit dem ganzen Schwachsinn, den er hier vertritt, also mit seinen ganzen das mit seinen ganzen anti-ukrainischen Forderungen, man muss es ja einfach so auch so sagen, ne? Und der vertritt nicht die Interessen der Ukrainer, der vertritt vielleicht geopolitische Interessen, der vertritt vielleicht die Interessen der USA, dort einen Proxykrieg, einen Stellvertreterkrieg zu führen, den die Ukraine dann hoffentlich gewinnt. Aber der Melnik und auch Selenskyj, die vertreten schon lange nicht mehr die Interessen der Ukrainer, die, egal ob man sie jetzt West oder Ost zuordnet, die in einem Land leben wollen, mit einer intakten Infrastruktur, nicht zerbombt, irgendwie möglichst in Frieden und so weiter, deren Interessen vertreten die nicht.
Nein.
Und das wird bei uns nicht benannt. Das wird null benannt. Bei uns werden beide irgendwie, der Melnik ist absolut tabu, Selenskyj bekommt den Heiligenschein aufgesetzt, der darf irgendwie seine warme Worte zur Eröffnung von Cannes irgendwie verlieren und wird irgendwie durch die Parlamente gereicht. Aber das ist ja so eine absurde Inszenierung, der hat null, also weil ich das beurteilen kann, hat er immer weniger Rückhalt in der eigenen Bevölkerung, während er bei uns irgendwie gehypt wird. Das macht auch nochmal, glaube ich, so die Schizophrenie der Situation deutlich. Also beide genießen hier deutlich mehr Ansehen als in ihrem Heimatland.
Ja. Ja gut, das wird auch gepusht und konstruiert und medial eben auch inszeniert. Und ich meine, die Beliebtheitswerte von Selenskyj, die gingen ja, glaube ich, schon irgendwie, keine Ahnung, 2-3 Monate nach der Wahl oder so, also nachdem er gewählt wurde. Und dann seine Friedensversprechen und auch Peace mit der Ostukraine und so. Ich glaube, wir hatten auch mal drüber gesprochen, vielleicht wollte er das sogar. Aber letztlich ist er dann natürlich in ein Geflecht hineingerutscht, das ihm eben letztlich die Machtlosigkeit beschert hat, die er jetzt auch hat. Also wie gesagt, ich lege mich da fest, der hat nichts zu melden. Der hat gar nichts
zu melden. Nee, der hat nichts, der hat tatsächlich, glaube ich, nichts zu melden. Der ist Schauspieler und der ist auch immer Schauspieler geblieben. Es ist aber vielleicht nochmal wichtig, das zu wiederholen. Der Selenskyj wurde für das Versprechen gewählt, dass er Frieden bringt und dass er die Einheit des Landes bringt und der wurde innerhalb von Wochen wurde der total umgekrempelt und wurde von der Friedenstaube zum übelsten Falken, der sein Vorgänger,
der ihn getroffen hat, ne?
Ja. Weit rechts überholt hat, ne?
Ja. Das sagt natürlich auch ganz viel über die politischen Strukturen des Landes.
Und das aus. Genau, das ist immer das Argument oder ein Argument, was sehr sehr häufig gebracht wird, ist: In der Ukraine gibt es jetzt keine große faschistische Bewegung, weil es gibt keine faschistische Partei ist da im Parlament repräsentiert. Ich finde, die Entwicklung von Selenskyj selbst zeigt, wie tief rechtsnationale faschistische Strömungen im politischen System der Ukraine vorhanden sind, wie stark die auch sind, weil er innerhalb von Wochen wurde er von: Ich bringe euch den Frieden, wenn ihr mich wählt, dann befriede ich das Land, dann wir werden ein Land der Einheit sein, weil er von diesem Versprechen innerhalb von wenigen Wochen abrücken musste, um dann wirklich diesen Krieg zu befeuern und immer weiter zu eskalieren. Also jeder, der sagt, es gibt keine faschistische Partei in der Rada, das ist nur ein Seitenphänomen, politische Biografie von Selenskyj leugnen, ne? Weil an der wird es sichtbar, wie stark die rechtsnationalen Kräfte, die faschistischen Kräfte da in der Ukraine tatsächlich sind.
Genau, und diese Kraft muss ja nicht übers Parlament ausgeübt werden. Das ist ja wirklich absurd, das zu glauben. Wir sind jetzt bei fast 1,5 Stunden angelangt. Ui. Ja, es ging schnell, ne?
Das war wieder so interessant.
Ja, ich würde zum Abschluss würde ich noch ganz gerne eine These in den Raum stellen. Und unsere Leser beziehungsweise Hörer sind es ja dann eher. Innen. Ja, der war gut. Jedenfalls noch eine These in den Raum stellen und dann unsere Hörer mal darum bitten, sich dazu zu äußern. Dann wissen wir auch, wer bis zum Schluss zugehört hat. Meine These ist die, dass wenn dieser Krieg irgendwann beendet ist, und irgendwann wird er ja beendet sein, dass Selenskyj dann entweder abgelöst oder erschossen oder sonst wie getötet wird.
Der hat keine hohe Lebenserwartung, wenn das Ding zu Ende ist. Ja.
Das ist meine These. Wenn er abgelöst wird, dann hat er mit viel Glück vielleicht sogar noch irgendwie mit seiner Oligarchenkohle die Möglichkeit, irgendwo auf eine karibische Insel irgendwie durchzustarten oder so. Das ist aber, glaube ich, eine sehr romantische Sichtweise. Ich tippe eher darauf, dass er dann eine kurze Lebenserwartung hat. Womöglich sogar schon noch während der Krieg läuft. Aber das jetzt mal nicht als These, sondern die These ist, also nach dem Krieg wird er entweder abgelöst oder getötet. Liebe Zuhörer, wie seht ihr das? Wir sind gespannt auf eure Einschätzung und auf eure Kommentare und bedanken uns, dass ihr zugehört habt. Willst du noch irgendwas sagen,
Gerd? Ich bedanke mich bei dir für das Gespräch. Das war super interessant.
Ja, es geht mir auch genauso. Ich bedanke mich natürlich auch bei dir. Ja, es war unaufgeregt, würde ich mal sagen. Aber vielleicht doch inhaltlich so, dass es eine Menge Leute aufregt.
Ja, ich hoffe mal.
Ja,
bitte kommentieren, so, ne? Nicht beschimpfen, nur kommentieren.
Genau, Sachen kommentieren, bleiben. Gerne kritisieren. Morddrohungen werden wie immer gelöscht, aber das wissen wir ja schon. In diesem Sinne, Gerd, dir noch einen schönen Abend.
Dir auch. Mach's gut.
Und liebes Publikum, sehr verehrtes Publikum, euch auch. Bis dahin, bleibt friedlich und wir hören uns. Tschüss.
Tschüss.